SRF 2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
Atomkraftwerke oder Klimawandel, vor welchen Risiken sich Herr und Frau Schweizer am meisten fürchten? Asteroideneinschläge und intelligente Roboter, gegen welche sehr unwahrscheinlichen Risiken wir uns vielleicht trotzdem wappnen sollten. Und Würfelspiel und Versicherungsmathematik, wie aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung eine ernsthafte Disziplin wurde. Das und mehr erwartet Sie im Wissenschaftsmagazin Spezial zum Thema Risiko im Rahmen der SRF-Risikowoche, die dieses Wochenende zu Ende geht. Am Mikrofon begleitet Sie heute Katharina Kilchenmann. Risiken lauern überall, beim Überqueren der Straße, beim Anlegen von Geld, beim Benutzen neuer Technologien. Und doch fürchten sich Menschen vor gewissen Risiken mehr als vor anderen. Und weil das auch für die Politik und Wirtschaft von Belang ist, werden regelmäßig Umfragen gemacht, die die Top-Risiken ermitteln sollen. Im Rahmen der Risikowoche hat auch SRF eine solche Umfrage in Auftrag gegeben. Ein Unterfangen, das selbst in gewisser Weise Risiken birgt. Pascal Bieber berichtet.
Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach die Luftverschmutzung durch Autos für Mensch und Umwelt? Wie gefährlich schätzen Sie Kernkraftwerke ein? Und wie gefährlich sind neuartige Viren, wie zum Beispiel die Vogelgrippe oder die Schweinegrippe? Solche Fragen hat ein Team um den Soziologen Andreas Diekmann von der ETH Zürich im Auftrag von SRF über 2000 repräsentativ ausgewählten Personen aus der ganzen Schweiz gestellt. Die Rangliste der Risiken sieht so aus.
An der Spitze die Atomkraft, an zweiter Stelle Terrorismus, an dritter Stelle Gentechnik in Lebensmitteln, an vierter Stelle der Klimawandel, dann die Ausbreitung neuer Viren, Gentechnik in der Medizin und ganz am Schluss die Luftverschmutzung, Emissionen durch Autos.
Kernkraftwerke werden also von der Schweizer Bevölkerung als das Risiko Nummer 1 angesehen, so die Studie. Eine Erklärung ist schnell zur Hand, der Fukushima-Effekt. Blöd nur, dass gerade diese Woche auch der Versicherungskonzern Swiss Re eine große Umfrage zum genau gleichen Thema veröffentlicht hat. Und dass die Schweizer darin die Gefahr von Kernkraftwerken nicht als Top-Risiko nennen. Die größten Risiken in der Swiss Re-Umfrage sind stattdessen Klimawandel und Artensterben, gefolgt von den Kosten der Überalterung, ökonomischen Risiken und Terrorismus. Wie kann das sein, Andreas Diekmann?
Dass es unterschiedliche Ergebnisse gibt bei solchen Umfragen, das ist natürlich zu erwarten.
Denn Artensterben und Kosten der Überalterung, die standen zum Beispiel in der SRF-Studie gar nicht zur Auswahl.
Natürlich hat es einen Einfluss, das ist ja ganz klar, welche Liste von Gefährdungen man abfragt.
Natürlich kommt es also darauf an, was man fragt. Aber es kommt auch darauf an, wen man fragt. Experten beispielsweise kommen nochmals zu anderen Schlüssen. Zum Beispiel in einem Risikobericht des Bundesamts für Bevölkerungsschutz. Dort führen Pandemien, Erdbeben und Stromausfälle die Liste an der größten Risiken für die Schweiz. Ein Grund für die Unterschiede zwischen der Risikoeinschätzung von Laien und Experten dürfte sein, dass Laien in Umfragen nach sehr unterschiedlichem befragt werden. Einmal sollen sie die Gefahr eines Ereignisses einschätzen, einmal den potenziellen Schaden, einmal die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis sie in näherer Zukunft persönlich betreffen könnte. Experten hingegen gehen von einem klar umrissenen Risikobegriff aus, sagt Andreas Diekmann.
Hier multiplizieren Sie die Wahrscheinlichkeit mit den Kosten, die ein Schaden verursacht.
Risiko berechnet sich also als die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Ereignis eintrifft, multipliziert mit der Schadenshöhe. Für den Schaden werden beispielsweise im Bericht des Bundesamts für Bevölkerungsschutz Todesopfer, Verletzte, geschädigte Ökosysteme, Vermögensschäden, aber auch Versorgungsengpässe, Schäden an Kulturgütern oder gar ein geschädigtes Ansehen des Landes geschätzt und in Geldbeiträge umgerechnet. Und dann wird dieser Betrag eben mit der Wahrscheinlichkeit multipliziert, mit der das Ereignis stattfinden könnte.
Und dann kann es natürlich sein, dass Sie Risiken haben, etwa der Super-GAU eines Kernkraftwerks. Da die Schäden immens hoch sind, haben Sie bei kleiner Wahrscheinlichkeit eine sehr hohe Risikoerwartung.
Oder umgekehrt. Eher kleine Schäden, die aber sehr häufig eintreten, werden zu einem insgesamt großen Risiko.
Zum Beispiel eben die Luftverschmutzung durch Verkehrsemissionen. Das sind Risiken, die Atemwegserkrankungen auslösen können, auch viele vorzeitige Todesfälle, wie man aus medizinischen Studien weiß, die aber oft eben als gering eingeschätzt werden. Und das ist sehr wichtig zu wissen, auch für die Risikopolitik, dass gerade solche Gefahren, die in der Bevölkerung oft nicht so wahrgenommen werden, aber objektiv sehr starke Auswirkungen haben, dass diese Risiken dann auch Gefahr laufen, dass sie bei politischen Maßnahmen eher hinten anstehen.
Risikoumfragen bei der Bevölkerung sind also auch aus diesem Grund mit Vorsicht zu genießen.
Pascal Bieber. Experten und Laien schätzen also Risiken oft sehr unterschiedlich ein. Und das birgt Probleme für die Kommunikation von Risiken, zum Beispiel in der Medizin, wo Ärzte ihre Patientinnen und Patienten über Risiken eines bestimmten Medikaments, einer bestimmten Therapie informieren sollten und dabei oft scheitern. Pascal Bieber hat darüber mit dem Risikoforscher Michael Sigrist von der ETH Zürich gesprochen. Er wollte wissen, wie gut kann der Mensch eigentlich Risiken einschätzen?
Es gibt Risiken, die wir sehr gut einschätzen können. Ich meine, die Gefahren, die davon ausgehen, aus dem Fenster sich hinauszulehnen, die Gefahren oder die Risiken darunter zu stürzen, das sind Risiken, die wir sehr gut einschätzen können und mit denen wir auch gut umgehen können. Dann gibt es aber auch Risiken, bei denen wir sagen müssen, wir sind da evolutionär nicht besonders gut angepasst und wir haben Mühe, mit diesen Risiken umzugehen.
Was sind das für Risiken, mit denen wir tendenziell eher Mühe haben?
Das sind Risiken, die nicht direkt sichtbar sind, bei denen wir auch die Konsequenzen nicht direkt erkennen können, bei denen Schaden mit Verzögerungen eintreten. Das sind Risiken, bei denen wir Mühe haben, gut umzugehen. Beispiel dazu könnte sein Impfen bei Kinderkrankheiten. Wir sehen da den Effekt nicht direkt. Wenn wir impfen, sind wir nicht sicher, nützt es bei uns, wäre es nicht notwendig gewesen. Der Schaden kommt mit einer relativ großen Verzögerung. Das heißt, das sind Risiken, bei denen wir eben uns nicht nur auf unser Bauchgefühl verlassen können, sondern da brauchen wir wissenschaftliche Fundamente dazu, da brauchen wir Argumente, um die Risiken zu reduzieren.
Jetzt haben ja die Laien insbesondere mit einem Konzept in der Risikowahrnehmung Mühe, mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Können Sie da ein Beispiel machen, wie diese Wahrscheinlichkeit den Laien irgendwie ganz schwierig in den Kopf geht?
Also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die man beherrschen muss, um hier Wahrscheinlichkeiten adäquat einzuschätzen. Aber nehmen wir doch ein Beispiel, das immer wieder zur Verwirrung führt, und das ist die Unterscheidung zwischen absoluten und relativer Risikoreduktion. Und da können wir ein ganz einfaches Beispiel machen. Nehmen wir an, wir haben 1000 Patienten und ohne Therapie sterben 2 davon. Wir haben nun eine Therapie, mit der wir erreichen können, dass von diesen 1000 Patienten jetzt nur noch eine Person stirbt. Wenn wir das relative Risiko anschauen, dann sagen wir, das ist eine extrem große Risikoreduktion, nämlich von 50%. Wenn wir aber das absolute Risiko anschauen, die absolute Reduktion, müssen wir sagen, ja, von 1000 behandelten Personen sterben nun nicht mehr 2, sondern nur eine Person. Eigentlich ist das Risiko nur um 1 Promille gesenkt worden.
Diese Wahrscheinlichkeiten scheinen ein Problem zu sein. Für die Risikokommunikation ist das ebenfalls ein Problem. Sie haben es schon ein wenig angedeutet, aber was ist eigentlich die Lösung für die Risikokommunikation? Was verstehen denn Laien?
Ich glaube, es ist wichtig, dass bei der Risikokommunikation die Information auch in einen gewissen Kontext gestellt werden. Das heißt, es hilft Laien sehr häufig, wenn sie Vergleichsrisiken haben, wenn sie also sehen können, ist das jetzt wirklich ein großes Risiko im Vergleich zu anderen Risiken, die ich bereit bin einzugehen, oder ist das ein kleines Risiko? Das ist mal hilfreich. Dann konnte man auch zeigen, dass einfache grafische Darstellungen, die können zum Teil, muss man sagen, hilfreich sein, die können zum Teil helfen, die Informationen besser zu verstehen.
Da gibt es ja eben eine Tradition in der Risikokommunikationsforschung, wo man eben dazu übergegangen ist, eben nicht mehr mit Wahrscheinlichkeiten zu kommunizieren, sondern mit absoluten Zahlen. Das haben Sie vorher an diesem Beispiel deutlich gemacht, wo man eben versucht, mit ganz einfachen Piktogrammen zu arbeiten. Sie haben ja in Studien gezeigt, dass das ein großer Teil der Menschen das dann immer noch nicht versteht.
Das ist richtig. Absolute Zahlen oder auch Piktogramme sind von daher natürlich keine Lösung, die alle Probleme aus der Welt schafft. Das heißt, absolute Zahlen führen zu gewissen Verbesserungen. Aber was hier halt auch wichtig ist, ist, was untersucht man genau? Untersucht man, ob die Leute die Zahlen verstehen, ob sie also die Zahlen auch richtig einordnen können, oder ist man darin interessiert, herauszufinden, ob die Entscheidung der Leute verändert wird. Und das muss ja nicht das Gleiche sein. Das heißt, sehr viele Leute haben dann eben die großen Schwierigkeiten, wenn es darum geht, zu entscheiden, was das Risiko, was die Zahl dann eigentlich bedeutet. Das ist die Herausforderung. Also wenn ich bei einer pränatalen Diagnostik die Information erhalte, dass das Risiko 1 zu 150 ist, dass mein Kind Down-Syndrom hat, dann, auch wenn ich diese Zahl bestens verstehe, stellt sich natürlich dann die ethische Frage, die Frage, die mit Wertvorstellungen verbunden ist, was soll ich jetzt damit machen? Ist das jetzt ein hohes oder tiefes Risiko? Da kann uns natürlich dann die Statistik eben nicht mehr weiterhelfen, weil da geht es nicht mehr um eine statistische Frage, sondern es geht darum, mit unseren Wertvorstellungen, mit unseren Zielen eine möglichst gute Entscheidung zu fällen.
Sagt der Psychologe und Risikoexperte Michael Sigrist von der ETH Zürich im Gespräch mit Pascal Bieber. Auch wenn es uns Menschen also offenbar schwerfällt, sogar recht klar umrissene Risiken wirklich zu verstehen, kann es noch viel anspruchsvoller werden mit dem Risikoverständnis. Wie soll man umgehen mit Risiken, die heute noch gar nicht so genau umrissen werden können? Oder solchen, die so unwahrscheinlich scheinen, dass sie an Science Fiction erinnern, aber potenziell einen riesigen Schaden verursachen, vielleicht gar die ganze Menschheit in Gefahr bringen könnten. So unwahrscheinlich solche Risiken auch sind, wir müssen sie besser untersuchen, fordern renommierte Forscher der Universität Cambridge. Thomas Häusler hat mit einem von ihnen gesprochen.
Martin Rees ist Astronom. Für seine wissenschaftlichen Verdienste hat ihn die Queen in den Adelstand erhoben. Beides ist nützlich für das Projekt, das der pensionierte Forscher nun verfolgt. Als Astronom ist Rees gewohnt, in großen Dimensionen zu denken, dunkle Räume des Alls zu erforschen. Und sein Renommee gibt ihm die Freiheit, Dinge auszusprechen, die auf den ersten Blick verrückt klingen. Zum Beispiel dies.
We certainly are very interested in the issue of artificial intelligence and robotics. And what the limits are, I mean, the science fiction scenario of the robots achieving human intelligence and what might happen then.
Martin Rees findet, die Menschheit müsse seriös über eine Zukunft nachdenken, in der Computer und Roboter uns an Intelligenz übertreffen. Würden sie uns an den Rand drängen, weil unsere Bedürfnisse sie kaum interessieren? Klingt unwahrscheinlich? Gewiss, sagt Rees. Aber genau darum gehe es ihm, fundiert abzuschätzen, ob dieses Szenario nichts weiter ist als Science Fiction oder doch mehr.
My main concern is that although a great deal of attention is given to a lot of minor risks, like the risks of carcinogens in food, the risks of accidents due to planes and train crashes, etc., these high consequence, low probability events are not studied enough.
Zu viel Aufmerksamkeit werde den kleineren Risiken gewidmet, Gift im Essen etwa oder Flugzeugabstürzen. Doch über zwar sehr unwahrscheinliche oder sogar noch unbekannte Risiken, die aber potenziell einen sehr großen Schaden anrichten könnten, darüber werde zu wenig nachgedacht. Denken Sie etwa an die Finanzkrise von 2008, sagt Rees.
The kind of risks that are not studied enough are those which stem from misapplication of powerful technology, biotechnology, cybertechnology and nanotechnology.
Zu wenig ausgelotet würden auch Risiken der neuen Technologien aus den Biowissenschaften, Computer- und Nanoforschung. Natürlich, sagt Rees, werde schon darüber diskutiert, was diese Disziplinen heraufbeschwören könnten. Zum Beispiel, dass Forscher im Labor ein besonders gefährliches Virus erschaffen, das in die Hände von Terroristen fällt. Aber solche Szenarien würden zu wenig systematisch erforscht. Was für eine Rolle spielte dabei der weltumspannende Reiseverkehr? Würden soziale Netzwerke die Lage noch verschlimmern, weil sie in der Kürze den ganzen Globus in Panik versetzten? Genau bei solchen Fragen setzt ein neues Institut an, das Martin Rees an der Universität Cambridge gegründet hat, das Zentrum für das Studium existenzieller Risiken.
The kind of thing that I hope we can do is get together groups of experts who can do some brainstorming to try and decide which of these threats is serious and what we can do to minimize them.
Martin Rees setzt auf die Erfahrung und den Gehirnschmalz der besten Wissenschaftler. Sie will er an seinem neuen Institut zu Fokusgruppen vereinen und analysieren lassen, welche Risiken so real sind, dass man sie weiter untersuchen soll. Rees lädt nicht nur Naturwissenschaftler ein, sondern auch Sozialwissenschaftler oder Philosophen. Sie brauche es, weil sie die menschliche Natur besser abschätzen könnten. Und es brauche sie als Korrektiv für Naturwissenschaftler, die die Gefahr gerne unterschätzen, die von ihrer eigenen Disziplin ausgeht.
Having philosophers and social scientists involved. That's the whole point of using all the resources of a major university so that the experts are challenged to justify themselves.
Bei einem Großrisiko nach Reesschem Zuschnitt ist die Diskussion bereits weiter fortgeschritten. Es geht um Asteroiden, große Brocken aus dem All, die alle paar Millionen Jahre auf der Erde einschlagen. So geschehen etwa vor 65 Millionen Jahren, als zahlreiche Tier- und Pflanzenarten ausstarben. Hätte es den Menschen schon gegeben damals, wäre er vielleicht eine davon gewesen. Bis vor kurzem war das vor allem Gruselstoff für Hollywood. Doch nun geht die Wissenschaft die Gefahr an. Astronomen kartieren die Himmelskörper und ihre Flugbahnen im Sonnensystem, um der Menschheit im Ernstfall eine Vorwarnzeit zu geben. Physiker denken sogar ernsthaft darüber nach, wie ein Asteroid auf irdischem Kollisionskurs mit einem Geschoss aus seiner Flugbahn abgelenkt werden könnte. Und politische Gremien geben mindestens vor, diese Bestrebungen unterstützen zu wollen. Aus der Sicht von Martin Rees ist das sinnvoll. Die Milliardeninvestitionen in diese Forschung verblassen im Vergleich zum möglichen Schaden. Mit anderen Worten, die Menschheit ist dabei, eine Versicherungspolice abzuschließen gegen das Risiko, einen Asteroiden auf den Kopf zu bekommen. Noch sei dies aber nur ein Anfang, sagt Martin Rees. Noch herrsche die allzu menschliche Neigung zu kurzfristigem Denken vor.
It is natural to favor the local and the immediate over the remote and the long term.
Die Frage ist also nicht nur, welche Risiken drohen in der Zukunft, sondern genauso, wie können wir uns heute dazu durchringen, vorzusorgen, obwohl wahrscheinlich erst unsere Urenkel davon profitieren werden.
Thomas Häusler berichtete. Sie sind dabei beim Wissenschaftsmagazin Spezial zum Thema Risiko im Rahmen der SRF-Risikowoche, die dieses Wochenende zu Ende geht. Risiken in Zahlen fassen und so quasi die Zukunft etwas berechenbarer machen, das scheint uns heute das Normalste der Welt. Früher war das anders. Die Menschen glaubten, die Zukunft entziehe sich unserem Blick komplett. Sich mit ihr zu beschäftigen sei also eigentlich überflüssig. Doch dann erfanden ein paar Mathematiker im 17. Jahrhundert die Wahrscheinlichkeitsrechnung, ein Werkzeug, mit dem sich Risiken zähmen lassen. Einer dieser Mathematiker war Jakob Bernoulli aus Basel. Ohne ihn würden wir heute anders über die Zukunft sprechen. Hanna Wick über die Ursprünge der Risikotheorie.
Jakob I. Bernoulli hatte es gern übersichtlich. Seine Notizen sehen aus wie Schönschriftvorlagen, ohne Fehler, alles ganz ordentlich. Der Basler Mathematiker veröffentlichte nie etwas, bevor es nicht perfekt war. Doch es gibt ein Buch von ihm, das nicht ganz so sorgfältig formuliert ist. Gerade dieses Buch hat Bernoulli aber sehr viel Ruhm eingebracht. Wer das Buch heute sehen will, der muss sich durchs Labyrinth der Basler Universitätsbibliothek kämpfen. Durch viele Reihen von Regalen, über mehrere Treppen, bis hin zu einer kleinen Stube, ganz unten, ganz hinten, dem Euler-Bernoulli-Zentrum. Hier hüten Fritz Nagel und sein Kollege Martin Mattmüller einen Schatz. Die Werke von Jakob Bernoulli samt diesem einen berühmten Buch.
Das ist Jakob Bernoullis, des Professors in Basel, des berühmten Mathematikers Ars Conjectandi Opus Postumum.
Ars Conjectandi hat Bernoulli das Buch genannt, die Kunst des Mutmaßens. Es ist vor genau 300 Jahren erschienen, einige Jahre nach Bernoullis Tod. Zusammengestellt haben es seine Hinterbliebenen, so gut sie es eben konnten, sagt Martin Mattmüller.
Bernoulli war ein Perfektionist, der auch sehr bewusst formuliert hat. Und man merkt das hier in einzelnen Kapiteln, aber die redigierende Arbeit an der Ars Conjectandi ist sehr ungleich.
Das Buch ist also nicht perfekt, und doch war es ein Meilenstein für die Wahrscheinlichkeitstheorie. In den ersten Kapiteln geht es um Glücksspiele. Die Adligen im 17. Jahrhundert spielten nämlich gern mit Würfeln und sie wollten die Gesetzmäßigkeiten hinter dem Spiel verstehen. Also zum Beispiel, wie wahrscheinlich es ist, nicht nur eine 6 zu würfeln, sondern gleich 10 hintereinander. Für solche Fragen interessierte sich damals neben den Spielern selbst auch eine Handvoll Wissenschaftler. Die Glücksspiele waren für sie eine Art Versuchsgelände, sagt Stephen Stigler, Mathematikhistoriker von der University of Chicago.
It's not that the interest was solely in the trivial games, it was a testing ground.
Und auf dieses Versuchsgelände setzten die Forscher die ersten Bausteine der Wahrscheinlichkeitstheorie, auch Bernoulli.
Ich weiß nicht, ob er Karten gespielt hat. Was er gespielt hat, war das Schödepom, also eine Art Tennisspiel in der Halle. Und darüber hat er sich auch Gedanken gemacht, wie man die Chancen bei solchen Spielen abschätzen kann,
sagt Fritz Nagel vom Euler-Bernoulli-Zentrum. Im Buch Ars Conjectandi schreibt Jakob Bernoulli allerdings nicht nur über Tennis und Würfel, sondern auch über Situationen, die viel komplizierter sind. Beim Würfeln weiß man schon im Voraus, dass die Wahrscheinlichkeit, eine 1 zu würfeln, ein Sechstel beträgt, einfach weil der Würfel 6 Seiten hat. Die Geometrie des Würfels gibt also die Wahrscheinlichkeit vor. Aber so einfach ist es nicht immer, sagt Stephen Stigler.
Suppose you have an urn and you know that there's a certain number of black tickets in it and a certain number of white tickets.
Nehmen Sie an, Sie hätten eine Urne mit einer gewissen Zahl von weißen und einer gewissen Zahl von schwarzen Zetteln. Sie nehmen einen Zettel heraus, merken sich, welche Farbe er hat und legen ihn wieder in die Urne zurück. Dann nehmen Sie den nächsten und tun das Gleiche, dann wieder einen und wieder einen. Können Sie so jemals herausfinden, wie viele schwarze und wie viele weiße Zettel in der Urne liegen?
Can you ever learn what the numbers are that are in the urn?
Bernoullis Antwort war ja. Man kann die Wahrscheinlichkeiten für Schwarz und Weiß tatsächlich genau angeben, ohne die Urne zu öffnen und nachzuschauen, wenn man nur genug viele Versuche macht.
He says somewhere in that chapter, even the most ignorant man.
Bernoulli schreibt in seinem Buch, selbst der dümmste Mensch weiß, dass wir immer näher zur Wahrheit kommen, je mehr Indizien wir sammeln. Oder er glaubt es zumindest. Aber Jakob Bernoulli hat bewiesen, dass dieses Bauchgefühl nicht trügt und dass es sich präzis mathematisch fassen lässt.
Was Bernoulli da im letzten Kapitel der Ars Conjectandi bewiesen hat, nennen wir heute das Gesetz der großen Zahlen. Es ist ein Grundstein der Wahrscheinlichkeitstheorie und es macht die Zukunft fassbar.
If you think of the world as an urn and a for example, the question of life and death.
Stellen wir uns die Welt einmal als Urne vor und die Zettel darin sind zum Beispiel die Krankheiten, die uns töten können. Und nehmen wir an, dass diese Urne in Zukunft keinen anderen Inhalt hat als in der Vergangenheit, dass also die Natur der Krankheiten sich nicht ändert. Dann sagt Bernoullis Gesetz, man kann aus der Vergangenheit etwas über die Zukunft lernen. Genau das hat er gemacht.
Bernoulli wusste gleich, wie wichtig seine Erkenntnis war. Das zeigt ein Satz in seinem wissenschaftlichen Tagebuch. Martin Mattmüller blättert zur entsprechenden Stelle.
Da sind wir, der Beweis des Hauptsatzes geht da doch etwa 8 Seiten. Dann haben Sie da die ganzen Berechnungen.
Und jetzt kommt der Satz, hoc inventum.
Dieser Satz bedeutet mir mehr, als wenn ich die Quadratur des Kreises gefunden hätte. Dieses wäre zwar auch sehr schön, aber es wäre zu nichts nütze.
Wichtiger als die Quadratur des Kreises, eines der populärsten Probleme der Mathematik überhaupt, so dachte Jakob Bernoulli von seinem Beweis.
Er war sich also der Anwendungsmöglichkeiten und des Nutzens seiner Theorie sehr wohl bewusst.
Eine mögliche Anwendung, an die Bernoulli dachte, waren Eheverträge. Er wollte herausfinden, wie ein Ehepaar die zu erwartenden Erbschaften aufteilen soll. Das hängt nämlich davon ab, wann Braut, Bräutigam und alle Elternteile sterben. Das heißt von der Sterbewahrscheinlichkeit. Die könnte man mit genügend vielen Sterbedaten herausfinden. Das sagt Bernoullis Gesetz. Sein Problem war allerdings, dass er nicht an solche Daten herankam. Damals erfassten erst sehr wenige Städte ihre Toten in Sterbetafeln. So konnte er sein Gesetz nie an einem guten Beispiel ausprobieren.
Diese entscheidende Anwendung, die er sicher geplant hat für das Buch, hat gefehlt.
sagt Martin Mattmüller. Das sei wohl einer der Gründe dafür, warum Bernoulli sein Buch nicht selbst herausgegeben habe. Die Anwendungen ließen allerdings nicht lange auf sich warten. Schon Daniel Bernoulli, Jakobs Neffe, nahm sich zum Beispiel die Impfung gegen Pocken vor. Daniel Bernoulli fragte sich, kann die Lebenserwartung einer Population durch die Impfung erhöht werden, obwohl die Impfung selbst Risiken hat? Sein Modell war zwar noch nicht sehr ausgeklügelt, aber es zeigte schon, wie nützlich das Gesetz der großen Zahlen in Zukunft werden würde. Heute setzen wir es regelmäßig ein, um zu prüfen, ob Medikamente und Impfungen etwas taugen. Jakob Bernoullis Wirkung blieb nicht auf die Medizin beschränkt. Auch in Versicherungen geht heute nichts ohne sein Gesetz. Es ist mehr als nur ein Trick für Glücksspieler, nämlich ein generelles Werkzeug, um unser Unwissen in Wahrscheinlichkeiten zu gießen, sagt Steven Stigler.
Probability is in part our knowledge and in part our ignorance.
Und all das hat begonnen mit ein paar Adligen, die würfelten, und einem Mann aus Basel, der Tennis spielte.
Der Beitrag von Hanna Wick. Und das war's für heute vom Wissenschaftsmagazin. Es stand ganz im Zeichen des Risikos. Verantwortlich war Pascal Bieber, am Mikrofon Katharina Kilchenmann. Alle Beiträge der SRF-weiten Risikowoche finden Sie übrigens gebündelt unter srf.ch/risiko.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.